Guten Abend, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu diesem Live-Webcast hier auf www.büso.de. Mein Name ist Stefan Tolksdorf, heute ist der 28. Januar 2015 und ich will ganz kurz vorweg sagen, Zweck dieser Sendung wird sich sicherlich klar machen im Laufe der Diskussion, aber er ist sehr explizit, die gegenwärtige Kriegsgefahr abzuwenden und Deutschland und damit auch Europa und einen großen Teil der westlichen Welt der Perspektive anzuschließen, die sich als Friedens- und Entwicklungsperspektive in Asien bzw. in Form der BRICS-Staaten darbietet. Bei Fragen oder Kommentaren zu dieser Sendung können diese geschickt werden an eine E-Mail, webcast@büso.de. Dann erreichen uns diese Beiträge hier. Und damit möchte ich auch an diesem Abend Helga Zeppler-Rusch begrüßen, die Vorsitzende der Bürgerrechtsbewegung Solidarität und Gründerin und Präsidentin des Schiller-Institutes. Guten Abend. Nun, ich möchte an dieser Stelle eigentlich direkt mit einer Zuschrift anfangen, die uns während der letzten Tage erreicht hat, und zwar unmittelbar nach den Wahlergebnissen in Griechenland. Und ich werde die Frage kurz vorlesen. Ganz offensichtlich geht es natürlich noch um mehr. Hier steht, das hat dein Ehemann zumindest betont, auch die Frage von Krieg und Frieden mit auf dem Spiel. Aber die Zuschrift lautet wie folgt. Sehr geehrte Frau Zeppler-Rusch, angesichts der Wahlergebnisse vom 25. Januar in Griechenland und der unbegrenzten Gelddruckpolitik von Mario Draghis EZB stellt sich Europa nun die Frage, welchen Kurs Alexis Tsipras verfolgen wird. Seine Syriza-Partei koalierte mit der Partei der unabhängigen Griechen, deren Vorsitzender Panos Kamenos bereits in mehreren Interviews mit Larouchepec bestätigt hat, die prinzipielle Einführung des Glass-Steagall-Gesetzes in Europa zu verfolgen. Auch Alexis Tsipras hat sich gelegentlich für eine Glass-Steagall-Lösung geäußert. Ist nun davon auszugehen, dass mit der neuen griechischen Regierung das Glass-Steagall-Trennbankengesetz öffentlich und transparent auf die europäische Tagesordnung gesetzt wird? Und welche eventuellen Hürden sehen Sie dafür in der nächsten Zukunft? Schreibt Thomas Trautsch.
Ja, also das ist natürlich eine hochspannende Situation. Es ist sehr deutlich, dass die neue Regierung in Griechenland großes Tempo vorlegt. Also wenn man überlegt, wie lange hier Koalitionsverhandlungen oft gedauert haben, die haben das in einem Tag erledigt. Am nächsten Tag war das Kabinett bestimmt. Die erste Kabinettssitzung hat schon stattgefunden. Und es ist sehr deutlich, dass also die neue Regierung in Griechenland nicht beabsichtigt, auf den Druck der Troika und der EU-Kommission zu kapitulieren, sondern im Gegenteil, sie haben jetzt schon verschiedene Maßnahmen in Gang gesetzt, sie haben die Privatisierung gestoppt, sie haben die Staatsunternehmen gestoppt, sie haben angekündigt, dass sie entlassene Staatsbeamte wieder einstellen wollen und verschiedene Löhne anheben, Renten anheben, und das sind eigentlich durchaus hoffnungsvolle erste Schritte. Und man sieht natürlich an der Reaktion der EU-Finanzminister, die also quasi volle Konfrontation fahren, sagen hier, Schuldenschnitt steht nicht auf der Tagesordnung. Das wird natürlich jetzt eine sehr interessante Situation, weil es ist ja sehr deutlich, dass also sowohl Panos Komenos als auch Alexis Tsipras sehr deutliche Beziehungen haben zu Russland. Und morgen wird also das Außenministertreffen der EU stattfinden, wo ja auf Druck von Washington hin neue Sanktionen beschlossen werden sollen. Und die neue griechische Regierung hat schon gesagt, sie sind überhaupt nicht konsultiert worden. Und sie sind ja im Wahlkampf sehr, sehr deutlich gegen die Sanktionen herausgekommen. Also das wird jetzt total spannend, weil, also wenn man das nochmal chronologisch zurückverfolgt, dann war eigentlich der Druck von Washington, dass die EU neue Sanktionen gegen Russland erheben soll, das ist schon seit 2 Wochen so. Das heißt, es war vor dem Angriff in Mariupol. Und da hatten wir eine äußerst merkwürdige Reaktion, dass also sofort Obama, Tusk, also der Chef des Europarats und verschiedene andere sofort gesagt haben, das waren die Separatisten mit russischer Unterstützung, obwohl es überhaupt keinen Beweis dafür gab und auch keine Untersuchung und umgekehrt die Leute aus der Donbass-Region eben gegenteilig das Argument gemacht haben, dass die Region, von der die Angriffe auf Mariupol kamen, eben unter ukrainischer Kontrolle sind. Das heißt, es ist, spricht einiges dafür, dass das eine typische Holzfleck-Operation war, um genau dann den Vorwand zu haben, die Sanktionen zu verschärfen und den generellen Kriegsvorbereitungen gegen Russland voranzutreiben. Und da ist jetzt natürlich die griechische Wahl wirklich eine ganz wichtige strategische Entwicklung, weil morgen nach der Wahl die russische Botschaft aufgesucht und hat dort vom russischen Botschafter in Athen ein Schreiben von Präsident Putin erhalten, aber es war ganz offensichtlich mehr als nur eine diplomatische Geste, sondern es ist also sehr deutlich gemacht worden, dass Russland eventuell bereit ist, auch die Sanktionen gegen die Agrarexporte aus Griechenland nach Russland, diese Sanktionen aufzuheben. Und das könnte wirklich eine Signalwirkung haben, weil es ist ja keineswegs so, als würde jeder in Europa die Sanktionen gegen Russland gutheißen, sondern es sind ja inzwischen sehr, sehr starke Bedenken, dass also diese Politik der Sanktionen erstmal nicht nur gegen Russland gerichtet ist, sondern auch das Eigeninteresse der europäischen Nationen völlig verletzt. Und es wird auch mehr und mehr verstanden, dass wir am Rande des Dritten Weltkriegs sind und die Sanktionspolitik Teil ist der Idee des Regimewandels in Russland, also die Idee, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Russland so zu verstärken, dass Putin eventuell gestürzt werden kann. Und das ist eben Teil der allgemeinen Kriegsgefahr. Deshalb, es haben viele Leute zweite Gedanken und auch Präsident Hollande, der ja von allen europäischen Staatschefs derjenige war, der eigentlich am meisten den Wahlsieg von Syriza und den unabhängigen Griechen begrüßt hat. Und er hat ja also in so einer Art gewichtiger Erklärung gesagt, ja, jetzt ist wichtig, dass die Wirtschaft in Griechenland wächst, ganz klar zugunsten der Griechen, die natürlich geht, und hat dann aber im gleichen Satz gesagt, ja, und wir brauchen aber Stabilität. Und das war dann quasi so Palmenzweig gegenüber Berlin, die natürlich immer auf Stabilität und Sparpolitik drängen. Aber es wird jetzt wirklich morgen alles davon abhängen, wie wird die französische Reaktion sein, weil eigentlich Hollande auch gegen die Sanktionen ist und auch im Grunde der Meinung ist, man muss das Verhältnis zu Russland wieder neu in Ordnung bringen. Und das wird also sehr, sehr, sehr spannend. Ich denke nur, dass wenn die EU, so wie sie das jetzt angekündigt hat, mit ihren ersten wirklich absolut also brutalen Reaktionen, kein Schuldenschnitt, kein Entgegenkommen, Regeln sind da, eingehalten zu werden, Verträge sind da, was natürlich also im Grunde außer Acht lässt, dass die Gründe, warum Griechenland jetzt heute in dieser Situation ist, das Resultat ist einer völlig verfehlten Politik der EU. Erstmal, wenn man nochmal überlegt, die Schwindeloperation, mit denen Goldman Sachs damals die Statistiken gefälscht hat, um Griechenland in die EU reinzuholen, was der EU mit Sicherheit bekannt war. Wenn es ihnen nicht bekannt wäre, dann wären sie so deshalb zurücktreten sollten. Dann natürlich der Rettungspakete, die ja nie der griechischen Wirtschaft zugute gekommen ist, sondern immer nur eigentlich ein Rettungspaket war für die griechischen Banken. Wenn man dann zum Beispiel jetzt anschaut, also wirklich wie eine äußerst üble Propaganda kommt, nicht nur von der Bild-Zeitung, sondern auch von bestimmten Kreisen der AfP. Es zirkuliert da ein Video von Frau Storch oder von Storch, die also wirklich sagt, mein Geld, unser Geld. Das vergisst doch vollkommen, dass der Grund, warum Griechenland in dieser schrecklichen Katastrophe ist, war die Sparpolitik der Troika. die im Übrigen von der UN Menschenrechtskommission als Menschenrechtsverletzung bezeichnet worden ist. Ich meine, wenn man sich die Zahlen anschaut, die Sterberate in Griechenland ist massiv nach oben gegangen, die Geburtenrate ist kollabiert, die Selbstmordrate war also katastrophal hochgegangen, Jugendarbeitslosigkeit 65%, die griechische Wirtschaft ist um etwa ein Drittel kollabiert. Also die Troika-Politik hat Griechenland ruiniert. Und wenn jetzt sich Widerstand dagegen ausdrückt, dann ist es keineswegs gegen die deutschen Steuerzahler gerichtet, denn die deutschen Steuerzahler sind in der Petrouille, in der sie sind, weil die deutsche Regierung und die EU-Kommission diese Politik im Interesse der Banken gemacht hat. Und der deutsche Steuerzahler wird möglicherweise da Schwierigkeiten von haben, aber das ist angesichts der totalen Lage wirklich nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, die Eurozone ist am Ende. Das scheiterte Experiment Euro kommt auf sein letztes Kapitel zu. Und das ist ja auch nur ein Teil der Tatsache, dass das gesamte globale bzw. transatlantische Finanzsystem kurz vor der Explosion steht. Also von daher muss ich wirklich schärfstens zurückweisen, diese hysterische Propaganda gegen Griechenland. Ich bin sehr froh, dass jetzt endlich Regierung da ist, die das Gemeinwohl in Griechenland verteidigt. Und ich denke, dass die Glass-Steagall-Frage auf die Tagesordnung kommen wird, weil ja auch in Amerika unter dem Eindruck der absoluten Übergriffe der Wall Street zum Glück das neu eingeführte Glass-Steagall-Gesetz im Kongress praktisch täglich neue Unterstützer bekommt von anderen Kongressabgeordneten. Und das ist eine hoffnungsvolle Sache. Aber wir brauchen natürlich eine Mobilisierung der Bevölkerung in allen Ländern und eben auch in Deutschland.
Also begrüßend war ja auch die Reaktion von Lyndon LaRouche direkt nach der Wahl dort. Aber der hat eben gerade auch wie du gerade sehr betont, dass mit diesem Stein, der da ins Wanken kommt und damit vielleicht wirklich dieses EU-Gebäude in der Form mit dem Euro niederreißt oder niederreißen kann, auch die Wahrscheinlichkeit eben steigt, dass, ja, wie du gerade sagtest, das ganze Finanzsystem hinwegfegt. Und er hat in den letzten Tagen sehr deutlich nicht nur von der Wiedereinführung von Glass-Steagall gesprochen, sondern wirklich von Schritten, die unmittelbar ergriffen werden müssten, um die US-Wirtschaft vor dem Kollaps zu bewahren. Dann haben wir in der letzten Woche schon gesprochen über die also vollkommen außerweltliche Darstellung von Obama, diese psychotische Rede, die er da gehalten hat zur Lage der Nation. Ich möchte, dass du kurz mal darauf eingehst, wie es da eigentlich in den Vereinigten Staaten aussieht. Die von dir erwähnten Unterstützer für Glass-Steagall sind, soweit ich mich jetzt entsinne, jetzt gerade auf 26 Co-Sponsoren im Kongress. Das ist also eigentlich ganz gut dafür, dass wir noch Anfang Januar so oder Anfang der ersten Kongresssitzung da sind, dieses neu gewählten Kongresses. Aber wie sieht es da aus? Von welchen Maßnahmen hat er gesprochen? Und vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wie die USA jetzt eigentlich physisch aussehen. Weil wir müssen, da gebe ich dir recht, dringend von dieser Gelddiskussion weg hin zu dem eigentlichen Zustand der Wirtschaften in der ganzen transatlantischen Welt.
Ja, was also mein Ehemann Lyndon LaRouche sehr, sehr dramatisch betont hat, dass eben die Gefahr besteht, also dass wenn die Wall Street, die Banken, die angeblich zu groß sind, um sie untergehen zu lassen, wenn die jetzt kollabieren, und da war am 25. Februar, also vor zwei Tagen oder drei Tagen, ein sehr bemerkenswerter Artikel in der Financial Times. Das war so das Pfeifen im Walde, aber da kam der blanke Terror trotzdem durch, indem nämlich dort in der Vergleich gemacht wurde, den wir schon vor einigen Monaten gemacht haben, dass nämlich die Lage der US-Banken heute verzweifelter ist als während der sekundären Immobilienkrise 2007. Damals gab es einen Immobilienkollaps und dann saßen die ganzen Hausbesitzer auf Hypotheken, die sie zu viel höheren Kosten tilgen mussten, als das Haus noch wert war. Dann haben sie ihre Häuser reihenweise verloren. Das hat den Immobilienpreis noch weiter nach unten gebracht. Und das war dann die Kette von Entwicklungen, die dann 2008 zum Kollaps von Lehman Brothers und AIG geführt hat. Und die Financial Times hat also den Punkt gemacht, dass durch die Investitionen der amerikanischen Firmen in die Schiefer-, Gas- und Ölvorkommen, dass die jetzt eine Verschuldung haben von 1 Billion, die eben auch quasi in der Tilgung abhängig ist von einem Ölpreis von 80 bis 100 bis 120 Dollar. Der Ölpreis schwankt irgendwo so um die 45 Dollar. Das heißt, es ist eigentlich genau diese Kettenreaktion, die da bevorsteht. Nur, dass eben die Banken heute um 40-80% größer sind und mehr verschuldet sind als 2008. Also im Schnitt sind sie alle so um über 40% größer. Und Bank of America zum Beispiel ist um 85% mehr in Derivatgeschäften verstrickt. Und die Financial Times schreibt eben, ja, dass also das, was alles schon bekannt ist, noch die zusätzliche Schwierigkeit hat, dass es ja vielleicht wegen der mangelnden Transparenz noch viel schlimmer sein könnte. Das heißt, dass da noch viel größere Bomben versteckt sind. Und das ist eigentlich jetzt vor der Explosion. Und das weiß jeder, die Wall Street ist bankrott, hoffnungslos bankrott, genauso wie die Eurozone bankrott ist. Und wenn das alles unkontrolliert kollabiert, dann ist natürlich der Absturz ins Chaos vorprogrammiert, was auch die Kriegsgefahr dramatisch, also wirklich dann wahrscheinlich zum Auslöser eines Krieges werden lassen würde. Deshalb hat mein Ehemann gefordert, dass nicht nur Glass-Steagall umgehend durchgesetzt werden muss, sondern eben auch ein Kreditsystem, was also sofort die Realwirtschaft wieder, also quasi den Geschäftsbereich der Banken schützt, die Realwirtschaft mit frischen Investitionen, Krediten da versorgt. Und was den Zustand der amerikanischen Wirtschaft angeht, da ist ja sehr interessant, dass der Senator Bernie Sanders, der sich vielleicht auch ums Präsidentschaftsamt 2016 bemühen wird, der hat gerade den richtigen Punkt gemacht, dass ja die Infrastruktur in Amerika in einem so katastrophalen Zustand ist, dass also eine Sofortinvestition in diesem Bereich von 1 Billion dringend nötig wäre. Also wer in den letzten Wochen oder Monaten mal über amerikanische Highways gefahren ist, die sind alle in einem Zustand, also Schlaglöcher, die rechte Seite oder oftmals ganze Highways, wo viele Lastwagen verkehren. Das ist mehr eine Achterbahn von einem Schlagloch ins andere, als wenn das eine Autobahn bezeichnen könnte. Die Züge, katastrophal. Die Flugzeuge, alte Rappelkisten, die Flughäfen vollkommen, also im Grunde die meisten Flughäfen sind wirklich dringend überholbedürftig. Das heißt, die gesamte Infrastruktur, sowohl in den Städten, die Straßen, also die Straßen in der DDR in der Endphase kurz vor dem Kollaps waren ein Paradies im Verhältnis zu den Straßenverhältnissen in Amerika heute. Also das wäre dringend, dringend notwendig. Und also es gibt nur einen einzigen Weg, wie man verhindern kann, dass aus diesem Kollaps wirklich eine große Katastrophe wird. Das wäre im Grunde genau das Maßnahmenpaket, was Franklin D. Roosevelt 1933 gemacht hat. Glass-Steagall, Bereinigung der toxischen Papiere, Kreditsystem, New Deal, Investitionen in groß angelegte Infrastruktur und Wiederaufbau der Wirtschaft. Und das steht auf der Tagesordnung. Und wie gesagt, das Momentum dafür wächst und auch die Wut über die Übergriffe der Wall Street, die ja also schamlos wirklich, also Jamie Dimon, das ist ja der Vorsitzende von JP Morgan, der hat also schamlos die Abgeordneten persönlich angerufen, um Druck auszuüben, dass die den letzten Rest von Regulierung, der noch im Dodd-Frank-Gesetz vorhanden war, dass nämlich Derivatausfälle nicht durch die Steuereinlagensicherung finanziert werden dürfen. Das wurde dann auf Druck der Wall Street und des Weißen Hauses gerade am Ende der letzten Sitzungsperiode des vorigen Kongresses noch schnell abgewählt. Das hat aber einen Bumerang-Effekt gehabt, weil viele Demokraten, die vorher so da doch noch eine Mittelposition hatten, die haben jetzt gesagt, das geht jetzt zu weit. Also zum Beispiel Elizabeth Warren, Maxine Waters, verschiedene andere sind jetzt wirklich also an den Punkt angekommen, wo sie sagen, dass diese totale Diktatur der Wall Street, das muss ein Ende haben. Und der ehemalige Arbeitsminister von Clinton, Robert Reich, hat gerade einen ganz guten Artikel geschrieben, wo er gesagt hat, dass eigentlich bei dem kommenden Präsidentschaftswahlkampf niemand also kandidieren darf, der Gelder von der Wall Street bezieht. Und wenn das wegfallen würde, dann wäre natürlich die Lage vollkommen verändert. Aber ich vermute mal, dass wir auf Turbulenzen zugehen, wo dann alles darauf ankommen wird, dass dann kurzfristig Notmaßnahmen ergriffen werden, eben in Richtung Glass-Steagall, in Richtung neues Kreditsystem, weil alles andere würde wirklich die Katastrophe beschleunigen und herbeiführen.
Ja, an der Stelle lässt sich eine Frage auch noch einbauen. Hier hatte jemand uns geschrieben, Herr oder Frau Stoll, kann ich leider nicht erkennen. Mich würden insbesondere die unmittelbaren Auswirkungen der Ankäufe dieser toxischen Papiere auf die deutsche Finanzwelt interessieren. Das war überschrieben mit Wirkung des Anleihekaufs der EZB auf Deutschland. Nun, soweit ich verstehe, war ja der Beschluss von Draghi, dass die EZB bzw. die verschiedenen Zentralbanken der einzelnen Euro-Staaten, dass die Staatsanleihen aufkaufen. Aber vielleicht kannst du dich dem mal kurz zuwenden, was das für Deutschland eigentlich bedeutet. Denn wir haben ja hier immerhin jetzt immer 2015, also vor 11 Jahren inzwischen, mit der Finanzmarktnovelle damals der Rot-Grün-Regierung auch beschlossen, dass Deutschland an diesem wunderbaren Verbriefungsmarkt mitmachen will. Ich weiß nicht, wie sehr sich das gegenseitig berührt. Kannst du dazu etwas sagen?
Ja, also diese Maßnahme von Draghi wird den Untergang des Euros massiv beschleunigen, weil also es gab ja in ganz Europa viele Stimmen, die gesagt haben, also das ist jetzt wirklich die allerletzte dicke Bertha, die allerletzte dicke Keule, die da herausgeholt wird. Aber das ganze Geld geht ja im Grunde nur in die Rettung der Banken. Gerade heute hat zwar die Regierung irgendwie gesagt, sie wollen neue Investitionen machen, aber das wird wieder zu kurz greifen, weil wenn man nicht diese Derivatblase und diese ganze spekulative Casino-Wirtschaft beendet, nützen auch kleine Investitionsprogramme nichts, sondern man muss wirklich diese 2 Billiarden ausstehender Derivatkontraktschulden, die muss man beseitigen, weil solange man in dem Gerüst bleibt, wird das Problem nur größer. Und jetzt hat der Draghi eben gesagt, er wird also 1 Billion an solchen Staatsankäufen tätigen, davon 20% durch die EZB, der Rest soll durch die nationalen Zentralbanken passieren. Aber das hat natürlich, das war so ein Versuch, den deutschen Widerstand etwas zu besänftigen. Aber das hat natürlich den Nebeneffekt, dass jetzt jegliche Form von Solidarität vollkommen verschwindet, weil wenn es jetzt von den Nationalbanken abhängt, dann wird natürlich die Folge sein, Griechenland, Portugal, diese Länder werden überhaupt nicht berücksichtigt werden und das wird die Dynamik, die jetzt im Gang ist und die im Grunde ja schon, also jetzt mit dem Wahlsieg in Griechenland dazu geführt hat, dass die Podemos-Bewegung in Spanien denkt, also sie hat damit eine totale Bestätigung. Und das wird alles, also diese Entscheidung von Draghi ist monetaristisch und sie hat überhaupt nichts mit der Realwirtschaft zu tun. Deshalb ist es eigentlich nur eine Beschleunigung für das Ende des Euros.
Wenn man ein bisschen in die Vergangenheit da reinguckt, wie wir sozusagen jetzt in diese Lage gekommen sind, dass ein solcher, also kaum noch, das kann man sich ja kann man vorstellen, den Umfang von 2 Billiarden in Derivaten. Und es ist tatsächlich so, zum Beispiel vor kurzem kam ja dieser Film auch hier in die Kinos, der Wolf der Wall Street. Und wenn man ein bisschen auch die Literatur kennt, die solchen Dingen vorhergeht, zum Beispiel 1999 kam ein Buch raus, das inzwischen, also ich weiß, zumindest in Berlin kriegt man es zum Beispiel in der Bibliothek von Frank Partnoy, der also bei Morgan Stanley, glaube ich, war, als Derivatehändler. Das heißt oder hieß Fiasco, wo eben genau das beschrieben wird. Ich habe ein paar von diesen Filmkritiken mal gelesen vor einer Weile. Da wird also auf die humoristischen Aspekte eingegangen und die tolle Performance von Leonardo DiCaprio. Und das ist alles vollkommen am Thema vorbei, weil das, was da dargestellt wird, kann man durchaus wörtlich und buchstäblich so nehmen, wie man das da sieht. Also die absolute Arroganz, mit der da herangegangen wird, wirklich auch eine kriminelle, brutale, drogenverseuchte, völlig psychotische Haltung. Und das, was Frank Partnoy beschreibt in den etwas ruhigeren Momenten, ist eben, dass da, und das war in den 90er Jahren, solche Derivatehändler bereits mit Dingen umgegangen sind, die sie oft am Ende gar nicht mehr verstanden haben. Also wo irgendwelche komplizierten Deals gemacht wurden, die dann mit Computeralgorithmen zu tun haben, und Dingen, also die wirklich kaum von diesen Händlern, die ja nur ein sehr, sehr kleiner Teil sind, des ganzen Bankwesens, nicht mehr durchblickt werden konnten. Nun, du und auch dein Ehemann habt in den 90er Jahren, aber auch später und ich glaube auch vorher, immer darauf hingewiesen, dass das hier nicht nur ein Fehlverhalten ist oder, sag ich mal, das außer Kontrolle geraten einer bestimmten Menschen oder Bevölkerungsgruppe, sondern dass das eben eine sehr politische Komponente hat. Also das heißt, dass das nicht einfach nur ein Zufall ist. Ich würde gerne darauf, dass du nochmal kurz darauf eingehst, was dieses Glass-Steagall-Gesetz eigentlich bedeutet. Weil für viele Leute habe ich manchmal in Diskussionen den Eindruck, dass sie glauben, irgendwie wird dann sozusagen rein Tisch gemacht, aber dieselben Spielregeln bestehen weiter und in 15 oder 10 oder 5 Jahren haben sich eben die neuen Blasen gebildet. Also was genau tut dieses knapp 30-seitige Gesetz, von dem dein Ehemann ja immer betont hat, es muss in der Originalform von 1933 ohne Abänderungen auch heute umgesetzt werden und wofür es ja Unterstützer gibt, sowohl im Senat als auch, wie vorhin erwähnt, im US-Kongress. Was genau tut dieses Gesetz und wofür ist es da?
Naja, es ist ja so, dass im Grunde durch die ganzen Deregulierungen von Glass-Steagall, was ja gültig war bis 1999, im Grunde war es so, dass Alan Greenspan, als er 1987 Chef der Federal Reserve wurde, er hatte zuvor schon ein Memorandum verfasst, auch für JP Morgan, wie man Glass-Steagall am besten abschaffen kann. Das war 84. 87 wurde er Chef der Fed und in den 90er Jahren hat er dann schon Schritt für Schritt die Glass-Steagall-Bankenseparierung unterminiert, indem er den Anteil, den Banken im spekulativen Bereich nutzen durften, immer mehr erhöht hat, auf 5, auf 10, ich glaube dann auf 20%. 1999 wurde dann, als Präsident Clinton in der Defensive war, wegen der Lewinsky-Affäre, dann hat Larry Summers das durchgepaukt, dass Glass-Steagall aufgehoben wurde. Und dann fing ja erst diese ganze Deregulierung im vollen Maßstab an. Im Übrigen dann verspätet auch in Europa und in Deutschland. Und was dann eben passiert ist, ist, dass mehr und mehr die Idee, Geld macht Geld und auf Kosten der Produktion von Realwirtschaft, das hat sich immer mehr verschoben. Und in gewisser Weise ist diese ganze Philosophie der Börsengänge, der Derivate auf Derivate auf Derivate, also die immer größere Verstrickung von Paketen, die verkauft wurden, genau mit der Dimension, dass also wirklich die Leute selber, die Händler selber nicht mehr durchgeblickt haben und durchblicken, das hat praktisch diesen Punkt erreicht, dass das System heute hoffnungslos bankrott ist. Und die Leute, die so sagen, ja, Glass-Steagall, das würde also meine ganzen Investitionen da ruinieren, denen muss man sagen, wenn es zu einem unkontrollierten Kollaps kommt, also der Bill Cross von PIMCO hat das mal mit einer Supernova verglichen. Das schien mir ein ganz gutes Bild zu sein. So, das ist so das letzte Aufflackern von einem Stern, bevor er verglüht. Und diese Hysterie an den Aktienmärkten und Börsen, Gewinne von Prozenten pro Tag, ist dieses letzte Auflackern. Und wenn im Grunde versucht wird, das irgendwie zu retten, sei es jetzt durch ein Bailout, also durch die Zurverfügungstellung von Steuergeldern, oder durch ein Bail-in, das sogenannte Zypern-Modell, was ja im Grunde eine Enteignung der Konteninhaber und Bankenanteilsbesitzern ist oder wäre, das ist gerade mal 1% von dem, was an Schulden da ist. Also mit anderen Worten, das ist nicht zu retten. Und offensichtlich gibt es Pläne, dass man den gesamten Bankensektor quasi auf 3-4 Großbanken reduziert. Und naja, dann würden aber Hunderte von Tausende, wer weiß, wie viele Menschen ihr Leben verlieren, weil wir in den Kollaps der Produktion reingehen würden, wo dann auch die Renten nicht mehr da wären und die Sparguthaben, und das wäre alles wirklich weg. Deshalb die einzige Weise, wie im Grunde die legitimen Ansprüche, wie Renten, wie Löhne, wie Sparguthaben, zumindest bis zu einer bestimmten Höhe, wie die gerettet werden können, ist durch eine ordentliche Bankentrennung, dass man eben den spekulativen Bereich einfach streicht, beziehungsweise die Trennung der Banken dahin geht, dass die Geschäftsbanken unter staatlichen Schutz gestellt werden. Die Investmentbanken haben keinen Zugriff mehr auf die Sparkonten der Geschäftsbanken. Die kriegen auch keine Steuerpakete mehr und auch kein Quantitative Easing. Das heißt, sie müssen ihre Bücher alleine in Ordnung bringen. Und dann stellt sich eben in den meisten Fällen heraus, dass sie Insolvenz anmelden müssen und schließen müssen. Und das ist genau eine gute Sache, weil dann kann sich im Grunde der Staat darauf konzentrieren, das souveräne Recht eines Staates, Kredit zu schöpfen, wieder in Anspruch zu nehmen. Das hat der Alexander Hamilton, das war der erste Finanzminister der USA, kurz nach der amerikanischen Revolution gemacht. Er hat eine Nationalbank errichtet. Er hat die Schulden, die aus dem Unabhängigkeitskrieg stammten, reorganisiert. Er hat quasi die gesamten Schulden der Staaten übernommen und hat gewissermaßen da auch den legitimen von dem illegitimen Teil unterschieden und diese Schulden dann verwandelt in neue Kredite für produktive Investitionen. Und so ist Amerika damals aus dieser Krise herausgekommen. Dieses Modell wurde immer angewandt, wenn es in Amerika gut ging, das heißt eben auch von Lincoln mit seiner Politik des Greenbacks, von Franklin D. Roosevelt mit dem schon beschriebenen Paket. Das wurde im Übrigen von der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, in der Nachkriegsphase für den Wiederaufbau Deutschlands genau nach diesem Modell gemacht, weil die KfW war nach dem Modell der Reconstruction Finance Corporation aufgebaut und hat im Grunde staatliche Kredite für Investitionen des Gemeinwohls zur Verfügung gestellt. Und durch diese Politik und natürlich den Fleiß und die Anstrengung der deutschen Bevölkerung ist Deutschland innerhalb von wenigen Jahren zu einem Wirtschaftswunderland geworden, das von der ganzen Welt bewundert wurde. Und nur wenn wir in diese Richtung gehen, das heißt, wir müssen die Realwirtschaft wieder in Gang bringen, in Schwung bringen, nur dann sind diese Ansprüche bezahlbar. Sie sind nicht bezahlbar mit dem Fiat-Geld, also mit dem Monopoly-Geld, was jetzt als nomineller Wert Meinheim irgendwo steht, wo aber im Grunde nichts dahinter steht. Und das ist im Grunde die Veränderung, die dringend vorgenommen werden muss, weil nur wenn wir die Gefahr des Kollapses der Wall Street, der City of London und der Banken, die in demselben System mit drin sind, wenn das überwinden, nur dann können wir die Kriegsgefahr stoppen, weil die wenigsten Leute verstehen, dass es dieser Kollaps des atlantischen Finanzsystems ist, aus dem die Kriegsgefahr kommt. Und das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang. Die Kriegsgefahr kann nur überwunden werden, wenn wir das Weltfinanz, vor allen Dingen das transatlantische Finanzsystem in Ordnung bringen.
Sind denn die gegenwärtig hier unter anderem auch in den deutschen Medien verbreiteten, sage ich mal so, angedeuteten Anschuldigungen und Infragestellungen von der argentinischen Präsidentin Kirchner in diesen Zusammenhang einzuordnen. Denn ich habe mich beim Lesen dieser Nachrichten ehrlich gesagt gefragt, warum in diesem Fall so viel Aufmerksamkeit hier erzeugt wird, wo wir also relativ in der unmittelbaren Umgebung, zum Beispiel in der Person von Tony Blair, ein ganz anderes Kaliber von jemandem hätten, der genau solche Schlagzeilen verdient.
Ja, also ich denke mal, dass Frau Kirchner ja gerade eine sehr flammende Rede im Fernsehen gehalten hat und gesagt hat, dass sie das wirklich, also eigentlich auf die Schuld derjenigen richtet, die sowieso Krieg gegen Argentinien machen. Das sind die Hedgefonds, das ist die Wall Street. Und es ist wirklich Teil der Tatsache, dass die Attacke gegen die BRICS-Staaten wirklich im vollen Gang ist. Ja, auch gegen Petrobras, also die brasilianische Ölfirma, die quasi also staatstragenden Charakter hat, kann man schon fast sagen. Also da ist im Augenblick ein totaler Krieg mit dem Versuch, die BRICS-Staaten auseinander zu dividieren, einzeln zu schwächen. Und auch der Krieg gegen Russland oder die ganze Ukraine-Sache hat unter anderem den Zweck, mit Russland quasi einen Partner der BRICS-Staaten in die Knie zu zwingen, um damit diese neue Kombination von Staaten quasi zu schwächen und ihre Kooperation zu zerstören. Aber das wird nicht gelingen. Also auch der Besuch von Obama in Indien hat also überhaupt nichts bewirkt. Da wurde zwar von allen möglichen Medien der Anschein erweckt, als würde jetzt praktisch Indien mehr auf die USA-Linie einschwenken, aber die chinesischen und die indischen Grenztruppen haben gemeinsam den indischen Republiktag gefeiert als Antwort darauf. Und also das ist Krieg. Und ich möchte eigentlich jetzt an dieser Stelle wirklich über die akute Kriegsgefahr sprechen, weil also das ist eigentlich wirklich das, was jeden wirklich also in eine totale Alarmstimmung bringen muss. Weil erstmal, also wir haben ja die Warnungen vor einem globalen Krieg, die vermehren sich quasi täglich. Wir hatten Gorbatschow, der das schon vor einigen Wochen gesagt hat. Dann Erler, der sagte, ja, wenn der Versuch gemacht wird, die Ukraine-Krise militärisch zu lösen, dann kann das zu dem Gorbatschow-Szenario eines Vernichtungskriegs, eines Auslöschungskriegs führen. Vor zwei Tagen hat der ehemalige russische Außenminister Igor Ivanov eine sehr bemerkenswerte Aussage gemacht, dass er nämlich gesagt hat, die Lage heute ist gefährlicher als zu irgendeinem Zeitpunkt während des Kalten Krieges. Also das muss man wirklich sich mal genau überlegen. Das heißt, es ist gefährlicher als während der Kuba-Krise. Und der Grund ist natürlich mehrfach. Der Grund ist natürlich einerseits, dass die Dialogmechanismen, die während der Kuba-Krise und während des Kalten Krieges generell existiert hatten, die sind nicht mehr da. Das Misstrauen ist auf einem historischen Höhepunkt angelangt und verschiedene Leute, auch Senator, ehemalige Senator Nunn oder Lugar, haben immer jetzt gerade in den letzten Tagen darauf hingewiesen, die Gefahr, dass es zu einem Missverständnis kommt, zu einem Unfall. Und die Warnzeit, die dann bleibt, sind gerade noch mal 3 Minuten. Also wenn zum Beispiel Russland den Eindruck hat, da kommt irgendein Langstreckenrakete oder sonst irgendein militärischer Angriff, dann haben die 3 Minuten Zeit, um sich zu überlegen, ob sie das volle Arsenal einsetzen oder nicht. Und man muss natürlich sehen, dass ja in den letzten Wochen mehrfach im Grunde wichtige Militärs in Russland, in China, aber auch im Westen eben die Tatsache zur Kenntnis genommen haben, dass die USA seit geraumer Zeit in eine Erstschlagdoktrin gewandert sind. Das heißt, es gab also schon 2013 diesen sehr lesenswerten Artikel im Strategic Review Quarterly, Das ist die offizielle Zeitung der Air Force Universität in den USA. Und da hatten 2013 zwei Autoren, Kira Lieber und Daryl Press, eben darüber geschrieben, dass es jetzt offensichtlich die offizielle amerikanische Doktrin ist, einen Erstschlag gegen einen Gegner gewinnen zu können durch die Modernisierung von Atomwaffen, von also der Zielführung und dass man da eben die Luftabwehr des Gegners ausschalten kann. Und dann ist jetzt natürlich dazu gekommen, dass wir ein bisschen mehr wissen, welche Waffengattungen oder welche Bereiche da modernisiert worden sind. Eben auch durch die jüngsten Papiere von Edward Snowden, die im Spiegel veröffentlicht wurden, die eben sagen, dass das Ziel des NSA-Überwachungsbereiches nicht nur die Totalausspähung ist, sondern eben die gesamten Computersysteme eines Gegners ausschalten zu können, zerstören zu können, also die Festplatten vernichten zu können. Und damit natürlich auch alle Bereiche, die von diesen Computersystemen gesteuert werden, also Infrastruktur, Firmen, Flugverkehr, also einfach alles. Und dann gab es ja also mehrere Artikel in den letzten Wochen, ich hatte schon mal erwähnt, diesen Artikel von Theodore Postol in dem amerikanischen Magazin The Nation, auch nochmal absolut empfehlend, das zu lesen, wo der eben sagt, dass die gefährliche Illusion derjenigen ist, die meinen, sie könnten einen Erstschlag gewinnen, dass es eben einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen einem konventionellen Krieg und einem Atomkrieg. Dass in einem konventionellen Krieg versucht wird, die Militärmacht des Gegners möglichst zu schwächen, bis der eben in gewisser Weise besiegt ist. Dass aber dieselbe Philosophie, dass es möglich wäre, alle Atomwaffen eines Gegners zu neutralisieren, ohne dass der die Gelegenheit hat, dieselben noch im letzten Augenblick einzusetzen, dass das eben nicht der Fall ist. Und ich meine, die Russen haben darauf längst reagiert. Putin hat über Weihnachten, Neujahr diese Periode eine Modernisierung oder eine Aktualisierung der russischen Militärdoktrin verkündigt und sagt da eben, dass Russland sich also absolut bewusst ist, dass das globale amerikanische Raketenabwehrsystem, das Prompt-Global-Strike-Doktrin, dass die Erstschlag-Doktrinen sind und dass sich Russland das Recht vorbehält, notfalls auch Atomwaffen präemptiv einzusetzen, um diese Gefahr zu bekämpfen. Dann gibt es ja von dem früheren Generalstabschef Makarov den berühmten Satz, dass er eben sagt, wenn Russland zu dem Schluss kommt, dass in einer Eskalation es notwendig sein wird, präemptiv zu handeln, dass es das tun wird. Und dann gab es ein neues Interview von dem auch ehemaligen Generalstabschef Bajuljewski, der eben sagt, die gesamte Ausrichtung der NATO und der USA ist im Grunde auf Krieg gegen Russland zuerst und dann China. Und er denkt, der Zug ist abgefahren und es ist zu spät, um ihn zu stoppen. Also wer da nicht höchst alarmiert wird, der ist wirklich nicht in der Realität. Und was ich wirklich absolut katastrophal finde, ist, dass diese Art von Debatte nicht in der Öffentlichkeit geführt wird. Und ich kann wirklich nur sagen, also wir brauchen eine Mobilisierung in der Bevölkerung, die sagt, Deutschland macht da nicht mit. Also ich finde es überhaupt skandalös, dass die deutsche Regierung nach wie vor an ihrer Unterstützung für diese Nazi-Regierung in der Ukraine festhält, dass sie einen Herrn Jatz in Berlin empfängt und im Grunde also bei einer Politik mitmacht, wo jetzt der General Breedlove angekündigt hat, dass die USA jetzt dabei sind, die Truppen der Nationalgarde in der Ukraine zu trainieren. Also das steht jetzt an für das Frühjahr. Und das sind zum Teil Leute aus dem rechten Sektor. Das ist zum Teil genau die Leute, die sich auf Bandera berufen, ganz offen. Und die USA haben ja jetzt, wie der General Hodge das angekündigt hat, die werden jetzt schwere militärische Geräte der USA in die baltischen Staaten verlegen, nach Polen, nach Rumänien, nach Bulgarien. Und das ist eine ganz klare Provokation gegen Russland und eine Kriegstreiberpolitik, und Deutschland muss da Nein sagen. Also ich kann unsere Zuschauer nur bitten, helfen Sie uns bei dieser Mobilisierung, dass darüber eine öffentliche Debatte entsteht. Wenn Sie die Dokumente und Artikel, die ich jetzt vorhin erwähnt habe, haben wollen, rufen Sie bei uns an, schicken Sie uns eine E-Mail, lesen Sie diese Dokumente selbst und machen Sie sich selbst ein Bild. Weil das finden Sie nicht in der Mainstream-Presse, das ist aber die Realität. Und wir sind ganz nah an der Gefahr eines großen Krieges. Je mehr der Finanzkollaps auf seinen Höhepunkt zusteuert, desto größer ist diese Gefahr, wenn nicht diese Maßnahmen der Überwindung des Finanzsystems eingeführt werden. Das ist eine sehr komplexe Lage, aber die Welt ist so, wie sie ist, und da kann ich leider auch nicht jetzt nur um die Gemüter in Ruhe zu lassen und den Deutschen nicht schon schlafen zu lassen, diese Dramatik weniger dramatisch darstellen, als sie ist. Also wenn sie das beunruhigt, dann ist es gut so, weil dann fangen sie wenigstens an, sich mit dieser Realität auseinanderzusetzen.
Ja, in die Reihe dieser Artikel wäre auch noch einzureihen, ein Artikel, der im Yale Journal erschienen war, von Professor Amitai Etzioni, der eben unter dieser Fragestellung, wer hat die Vorbereitung für einen Krieg gegen China autorisiert, sich eben auch damit auseinandersetzt, dass eine bestimmte Ausrichtung, also nicht mal eine Kriegshandlung als solche, sondern eine Ausrichtung der strategischen US-Politik bereits in eine Lage führt, die dann ähnlich ist wie das, was du mit Russland beschrieben hast, wo nämlich von der Gegenseite, in dem Fall von China, präventive Schläge fast herausgefordert werden. Also das ist wirklich, das sind Sachen, die sind nicht sehr einfach zu lesen. Ich würde aber auch jeden darauf hinweisen, dass die Resolution, die Sie sehen, wenn Sie die Büso-Seite direkt aufrufen, das erste Banner, was links oben zu sehen ist, weist auf diese Resolution hin, dass die USA und Europa den Mut haben müssen, mit dieser Geopolitik zu brechen und mit den BRICS-Staaten zusammenzuarbeiten, dass diese Resolution ein hervorragendes Mittel ist, um eben andere anzusprechen. Denn ein Axiom, was hier eben auch noch herumfliegt, ist, dass es also nur durch, ja, sag ich mal, Massen auf den Straßen bewegt werden kann. Wenn man jetzt allerdings sich überlegt, was du gerade gesagt hast, weiß ich nicht, ob wir wirklich so viel Zeit haben, bis hier Millionen Menschen auf den Straßen sind. Also das wäre auf jeden Fall ein wichtiges Instrument. Du hast bei verschiedenen Gelegenheiten schon darauf hingewiesen, dass inzwischen irgendwo zwischen 200 und 300 sehr prominenter Unterzeichner dort zu finden sind. Und natürlich darüber hinaus viele, viele andere normale Bürger verschiedener Länder. Also darauf will ich hinweisen, das ist ein hervorragendes Instrument. Und an dich, Helga, würde ich eigentlich die Frage richten, die auch in der Vergangenheit uns ja mehrfach beschäftigt hat, nämlich die Frage des Friedens. Wir befinden uns jetzt ja als Bürgerrechtsbewegung Solidarität und auch international mit dem Schiller-Institut in der Lage, dass wir, ja, wie Schiller das mal beschrieben hat, versuchen, das Rad während seines Umschwunges irgendwie auszutauschen oder zu wechseln. Wir haben bei verschiedenen Gelegenheiten darüber diskutiert, ob der Frieden sozusagen die Voraussetzung sein muss für diese Entwicklungsprojekte oder ob diese Entwicklungsprojekte an sich schon ein Teil sind des Friedens, den wir schaffen wollen. Meine Frage, die ich an dich richten will, ist, siehst du tatsächlich in der Hinwendung in Richtung dieser neuen Politik der BRICS, also der Zusammenarbeit mit Russland, China, Indien, Südafrika, Brasilien, aber auch anderen Staaten, für Deutschland konkret und auch für Europa, in dieser sehr schwierigen Zeit wirklich einen gangbaren Weg?
Also es ist der einzig gangbare Weg. Und zum Glück ist ja, also neben dieser schrecklichen Entwicklung, die wir jetzt also mit der Krise in der Ukraine haben, was daraus folgen kann, es gibt ja eine vollkommen andere Dynamik. Also wir hatten in früheren Sendungen da oft drüber gesprochen, dass die BRICS-Staaten, die CELAC-Staaten, die UNASUR-Staaten, also Lateinamerika, Teile von Asien, Ägypten ist nicht Teil dieser Verbindungen, aber gehört zu dieser Gruppierung eigentlich inzwischen längst dazu. Alle diese Länder haben sich längst entschlossen, ein neues Weltwirtschaftssystem zu bauen, die Casino-Wirtschaft ad acta zu legen und stattdessen Kreditschöpfung zu machen für die Investitionen in Programme des Gemeinwohls. Zum Beispiel heute gab es einen ganz guten Artikel in der NZZ, fast eine ganze Seite, wo beschrieben wird, dass in Ägypten die Erweiterung des Suezkanals in ganz kurzer Zeit schon halb vollendet hat. Und dass das den Charakter in Ägypten vollkommen verändert, dass da Optimismus ist, dass junge Menschen eine Arbeitsmöglichkeit haben, eine Zukunft haben. Und im Grunde ist es so, dass China, Indien, Brasilien, Südafrika und viele Staaten, die jetzt mit diesen zusammenarbeiten, eine vollkommen andere optimistische Ausrichtung haben. Und das Angebot von Präsident Xi Jinping, dass andere große Nationen da mitmachen sollen, das liegt auf dem Tisch. Und wir haben ja diese Petition deshalb veröffentlicht, die eben sagt, dass Krieg in Zeiten von thermonuklearen Waffen kein Mittel der Konfliktlösung mehr sein kann, weil es zu der Auslöschung der menschlichen Gattung führt. Und dass stattdessen eben Europa, die europäischen Nationen und die USA mit den BRICS-Staaten sich auf die gemeinsamen Ziele der Menschheit konzentrieren sollen. Das ist eigentlich eine Idee, die ist ganz real. Also Xi Jinping hat Europa und Amerika aufgefordert, in diese Allianz von souveränen, gleichberechtigten Republiken einzutreten. Frau Merkel hat aus Gründen, die nicht ganz klar sind, aber sie hat immerhin in Davos und dann auch nochmal in Florenz angedeutet, man könnte es zu einer Kooperation der EU mit der Eurasischen Union führen, was auf jeden Fall eine richtige Idee ist, weil die Ukraine kann nur stabilisiert werden, wenn zwischen Europa und Asien eine wirkliche wirtschaftliche Kooperation stattfindet. Also von daher ist das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber diese Petition geht darüber hinaus, weil sie eben diese gesamte Idee der Weltlandbrücke, die wir ja vorgeschlagen haben und die von vielen Ländern bereits verwirklicht wird, dass das in die Diskussion kommt, öffentlich, als Alternative zur Konfrontation. Und wir haben ja jetzt schon, wie gesagt, es sind wirklich fast 300 sehr prominente Personen international, die das unterschrieben haben. Einige davon haben bereits angefangen, darüber Artikel zu schreiben. Also zum Beispiel ein Professor von der Lincoln University in Amerika, der hat einen flammenden Artikel geschrieben und hat genau den Punkt macht, dass da eben eine wirkliche Alternative ist zur Konfrontation und verschickt diesen Artikel an alle Fakultäten in Amerika und hat auch ganz gute Resonanz. Und wir haben jetzt wirklich so eine Situation, wo Bürgermeister auch von großen Städten die Resolution unterschreiben oder unterschrieben haben, ehemalige Gouverneure, ehemalige Kongressabgeordnete, Top-Wissenschaftler, Top-Sportler, Top-Künstler. Und wir wollen einfach eine öffentliche Diskussion erzeugen, dass es eben eine Alternative gibt und dass es 100-mal im deutschen Interesse wäre, zu sagen, wir kooperieren mit den BRICS-Staaten bei diesen Entwicklungsprojekten. Und das ist eigentlich auch nochmal das, was hoffentlich aus dieser Griechenland-Entwicklung herauskommen wird, weil Griechenland wird auf jeden Fall sich auf die BRICS-Staaten zu orientieren. Und je mehr die EU den Druck erhöht, desto mehr bin ich also fest davon überzeugt, dass Griechenland die Kooperation mit Russland, China und Indien suchen wird. Und das kann ja vielleicht dann durchaus einigen anderen Staaten in Europa eine Idee geben, dass es für sie auch besser wäre, mit den BRICS-Staaten zu kooperieren, anstatt unter der Knute der Troika weiter da zu leiden und zugrunde zu gehen. Also ich denke mal, wir sind in einer hochinteressanten Situation. Die Tatsache, dass China eine solche enorme Wirtschaftsentwicklung gemacht hat, dass sie heute zum Beispiel in der Weltraumforschung führend sind, aber auch Russland und China, Indien haben also gerade beschlossen, dass sie gemeinsam eine bemannte Raumstation aufbauen. Also die Zukunft liegt bei den BRICS. Jeder, der also irgendwo eine Ahnung hat, der weiß, wenn man Kernfusion studieren will, muss man nach China fahren. Und es gibt ja viele Studenten, die trotz der Sprachschwierigkeiten mit dem Chinesisch trotzdem in China studieren, wenn sie Kernfusion lernen wollen oder andere Bereiche, Raumfahrt, dann geht man heutzutage nach China. Und das ist ja eigentlich eine ganz hoffnungsvolle Perspektive für die Zukunft. Also mit anderen Worten, helfen Sie uns, diese Petition zu verbreiten, Unterschriften zu sammeln, weil das ist eigentlich der perfekte Weg, wie Leute überhaupt auf die Tatsache aufmerksam gemacht werden können, dass es so eine Alternative gibt, weil die Medien, die berichten nur negativ Propaganda und direkte Lügen über diese Länder, aber die Petition ist der perfekte Weg, wie man Leuten den Einstieg zum Einstieg verhelfen können, kann, dass sie überhaupt über diese Alternative wissen.
Ja, dem möchte ich mich anschließen und helfen Sie uns auch finanziell. Diese Anstrengungen, die wir hier machen, jeder, der jetzt hier diese Sendung gesehen hat, wird dem wahrscheinlich ohne Schwierigkeit zustimmen. Gibt es ansonsten in Deutschland also weder von Parteien noch Gewerkschaften, vielleicht maximal von einzelnen Individuen. Und es ist jetzt wirklich wichtig, möglichst viele zu finden und unter dieses Banner zu bringen, um eben auch hier durch prominente Unterzeichner, Artikel, andere Berichterstattung in lokalen Medien und so weiter, diese Themen in dieser Form anderen Menschen eben zugänglich zu machen. Denn ich glaube, es ist ja wirklich sicher, dass es wird so nicht lange weitergehen, auch nicht in diesem Land. Wir sind jetzt leider auch nicht zu allen Fragen gekommen. Das werden wir allerdings noch tun in der nächsten Sendung, zu der ich hoffentlich dann auch die Freude habe, Helga wieder begrüßen zu dürfen. Damit danke ich dir, Helga, und auch den Zuschauern und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.